eDogs, der Hunde-Podcast. Präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit dem Lukas. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo.
Lukas, dich kennt man tatsächlich aus dem TV, denn da hast du mal bei einer Castingshow mitgemacht, die, glaube ich, deutschlandweit oder vor allem im deutschsprachigen Raum auch sehr, sehr bekannt ist. Die gibt es, glaube ich, ja auch sogar weltweit, dieses Format. Und zwar das Supertalent.
Ja, genau. Wobei ich weiß gar nicht, ob man mich daraus kennt oder eher meinen Hund, den Falco. Weil die meisten Leute sagen immer eher, wenn sie mich irgendwo auf der Straße sehen, oh, das ist ja der Falco vom Supertalent. Und ich bin irgendwie nur so das Beigemüse, so die Beilage da, die immer nur hinterherläuft. Aber ja, wir waren beim Supertalent, das ist jetzt doch schon einige Zeit lang her. Also es war 2013. Haben wir uns eigentlich mal nur so aus Jux und Tollerei angemeldet. Weil ich dachte, mein Hund, der ist super, der schaut gut aus, der muss unbedingt ins Fernsehen. ich dachte irgendwie, weiß nicht, der wird dann so Werbetestimonial für irgendeine Marke oder so. Oder irgendjemand entdeckt uns. Und ja, wir haben das aber 2013, das war die 7. Staffel von dieser Sendung, sogar gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal.
Ja, danke.
Auch wenn es schon sehr, sehr lange her ist, aber du hast natürlich danach auch vor allem im Hundebereich weitergemacht. Da kommen wir später noch drauf zurück, wenn wir zu den Fragen kommen. Am Anfang, du hast mir gerade schon erzählt, du hörst auch oder hast schon ein paar Podcast-Folgen von uns gehört. Dann weißt du ja auch, dass wir zu Beginn das Kennenlernspiel machen.
Ja.
Du hast ja schon gesagt, alle kennen natürlich den Falco, aber wir wollen natürlich auch gerne wissen, ja, wer ist der Besitzer von Falco? Mhm. Was macht er? Und welche Hobbys hat er? Welche Leidenschaft, Lebenseinstellung? Und deswegen starten wir einmal mit deinem Beruf.
Ich bin aktuell Hundetrainer.
Hundetrainer und du hast auch eine eigene Hundeschule, richtig?
Ja, genau. Also Hundetrainer in dem Sinne umfasst für mich den ganzen kompletten Bereich. Also ich mache ja auch die Shows immer noch weiterhin, aber das fällt halt auch beruflich gesehen in Österreich alles unter den Titelbezeichnung Hundetrainer.
Okay, dann möchte ich gerne von dir noch wissen, was ist dein Hobby? Hast du vielleicht sogar noch ein anderes Hobby als jetzt das ganz Offensichtliche?
Ja, also ich fotografiere total gerne. Das heißt, ich gehe mit meiner Kamera ganz gerne in die Natur. Natürlich ist das beliebteste Fotoobjekt meine eigenen Hunde. Aber auch Landschaft fotografiere ich sehr gerne. Und ich bin eigentlich immer schon sehr musikalisch gewesen. Das heißt, ich spiele Gitarre, Schlagzeug, Klavier und singe. Mhm. Nur für mich, unter der Dusche, aber habe es trotzdem gelernt in der Schule, eigentlich immer ganz normal. War immer in einer Musikschule und bevor ich eigentlich auf den Hund kam, war ich bei meinen besten Freunden, denen gehört ein Zirkus und habe dort natürlich auch einiges gelernt. Also ich mache Luftakrobatik und Jonglage.
Okay, ja, das ist ja auf jeden Fall richtig, richtig spannend.
Ja, langweilig wird mir nicht, sage ich immer. Langweilig kann mir nie werden.
Ja, vor allem hast du ja auch nicht nur den Falco, habe ich gesehen, sondern mittlerweile ja ein ganzes Rudel. Und das ist ja auch schon ein sehr, sehr großer Zeitaufwand.
Oh ja, auf jeden Fall. Also es sind ja eigentlich 3 Border Collies, die ich habe. Wobei einer so ein bisschen meinem Papa gehört, weil er meinte, ich habe den Falco damals weggenommen. Das war ja eigentlich sein Hund. Und ich habe ihn den anscheinend irgendwie geklaut, meinte er immer. Und deswegen hat er sich ja noch an den Border Collie genommen. Aber mittlerweile sind es eigentlich alles 3 meine Hunde. Und ich arbeite mit denen und habe Spaß mit denen.
Ja, super cool. Kannst du daraus auch direkt deine Leidenschaft ableiten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, für mich gibt es nichts Schöneres, als mit meinen Hunden unterwegs zu sein. Ich liebe es, mit denen zu wandern und wirklich mit denen eigentlich den ganzen Tag zu verbringen und zu arbeiten und zu trainieren. Und das ist, glaube ich, wirklich das Größte, was ich so im Leben habe.
Das ist auf jeden Fall eine super, super schöne Geschichte. Jetzt kommt eigentlich der schwerste Punkt im Kennenlernspiel und zwar die Lebenseinstellung. Kannst du die definieren? Kannst du die bei dir beschreiben oder ist es eher immer ein Wandel bei dir?
Es ist eigentlich immer relativ entspannt bei mir. Dieser Satz Leben und Leben lassen, der zieht sich eigentlich von klein auf durch mein Leben. Ich hatte es teilweise in der Schule nicht ganz so einfach. Meine Lehrerin, meine allererste Lehrerin, hat zum Beispiel meine Eltern gleich mal nach einer Woche Schule in die Schule zitiert und gesagt, der Junge wird schwer haben im Leben. Und mein Papa hat zu mir gesagt, ja, und er kommt gut zurecht und bis jetzt passt ja alles und wir müssen uns jetzt noch nicht Sorgen machen. Und meine Eltern sind einfach auch so cool und so locker. Und deswegen zieht sich das irgendwie durch so mein ganzes Leben. Meine Einstellung ist wirklich, leben und leben lassen. Tut jeden, also lasst jeden machen, was sie wollen. Konzentriert euch auf euch. Ja, und was mich vielleicht auch noch so ein bisschen beeinflusst hat, durch Supertalent habe ich natürlich auch die Jury kennengelernt und da hat Guido Maria Kretschmer einen super weisen Satz zu mir gesagt, den werde ich auch nie vergessen, den beachte ich auch seitdem. Erfolgreich sein kannst du nur, wenn du auch anderen ihren Erfolg gönnst. Und das ist auch etwas, das ziehe ich natürlich durch. Wenn junge Leute zu mir kommen und sagen, sie wollen auch Shows machen, ich bin nicht so, dass ich dann sage, ich möchte ihnen nicht helfen, sondern ich unterstütze die, ich bringe die auch genauso auf ihren Weg, weil ich mir denke, das macht Erfolge auch dann irgendwie in gewisser Art und Weise auch für mich aus. Und das zieht sich auch so durch mein ganzes Leben. Ich glaube, jeder, der mich kennt, alle meine Freunde, die sagen immer, ich bin so super entspannt und so relaxed in allen möglichen Situationen, weil ich mir denke, ja, man kann sie eh nicht ändern und man muss das Beste aus jeder Situation machen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Satz. Also, dass man gar nicht egoistisch ist, das passt ja eigentlich super. Und dass man auch einfach anderen was gönnt, um auch selber davon zu profitieren. Am Ende soll es ja für alle auch irgendwie Mehrwert sein. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn man das auch teilen
Ja,
kann.
ich glaube auch, dass das so ein bisschen generell bei Tiermenschen so ist. Also ich weiß, in dieser Hundesportszene, wahrscheinlich im Pferdesport ja genauso, gibt es natürlich auch ganz viel Neid und ganz viele diese Vereinsgeschichten mit der gegen den und hin und her. Aber ich glaube, so generell alle Tiermenschen sind doch im Inneren so, dass sie sagen, wir lassen einfach mal leben. Ich glaube, jeder, der selbst mit seinem Haustier zufrieden ist und glücklich ist, der ist ja dann auch entspannt.
Und wer war noch da in der Jury, wo du gerade zu dem Zeitpunkt da warst?
Bei mir war dann noch, also Dieter Bohlen natürlich, dann noch Bruce Danell und die Lena Gerke. Das war meine Jury.
Ah ja. Ja, sehr, sehr cool.
Fand ich irgendwie die lustigste Jury, die es irgendwie so gab beim Supertalent.
Auf jeden Fall super vielseitig, ne? Und ich
Ja.
glaube, wahrscheinlich konntest du von jedem ein bisschen was mitnehmen.
Ja, das auf jeden Fall. Das hat mich auch überrascht, dass die auch so viel Kontakt mit uns Kandidaten hatten. Also, dass die auch wirklich dann teilweise gesagt haben, ich meine, muss man auch sagen, nach dem Sieg, nicht mit jedem Kandidaten, aber sie dann auch gesagt haben, ich muss jetzt unbedingt mal die Familie von Lukas kennenlernen und ich möchte mal schauen, mal mit denen quatschen. Und auch Dieter Bohlen hat uns dann Ratschläge gegeben, hat gesagt, du Management, aufpassen, man wird schnell verkauft und lass dich nicht ausnutzen, ist trotzdem mein Hund, pass gut auf den auf und lauter so Sachen. Und das fand ich dann schon eigentlich recht cool.
Vor allem muss man ja sagen, Dieter Bohlen, der ist ja gerade aktuell auch wieder sehr in der Presse,
Ja.
weil er da ja mehr oder weniger nicht mehr dabei ist bei diesen Formaten ab sofort. Umso cooler ist es natürlich, dass aber auch solche Größen im Showbusiness und auch Model und alles, was dabei war bei dir, dass die sich trotzdem so diese Mühe geben und dieses Zwischenmenschliche. Ich finde, das kommt eigentlich gar nicht so in den TV-Shows und irgendwie auch so behind the scenes, wenn sie da mal ein bisschen was zeigen, aber das kommt gar nicht so rüber. Ist natürlich total cool, dass du jetzt so davon berichten kannst, wie es wirklich abläuft, ne? Also man hat ja als Zuschauer vielleicht oft das Gefühl, das ist irgendwie so eine Scheinwelt, aber wenn du jetzt schon sagst, dass die auf dich zugekommen sind, dass sie auch nach dem Sieg mehr über dich erfahren wollten, über Falco, über deine Familie, wo kommst du her, was machst du und so weiter. Das ist ja super menschlich und total überraschend tatsächlich gerade.
Ja, ich finde das eigentlich ganz lustig, dass du so sagst, dass man als Zuschauer, ich denke, das ist alles nur für die Show und das sind so Statisten und das wird auch zum großen Teil wahrscheinlich auch so sein. Ich glaube, immer so wie man in den Wald reinruft, so kommt es halt auch zurück. Aber ich hatte so den Eindruck, dass dieses ganze Team, das da zusammenarbeitet, das sind wie eine große Familie und die hatten einfach Spaß dabei und die wissen, was sie tun und das war eigentlich mit denen zusammenarbeiten, war eigentlich sensationell, weil ja auch ganz viele Leute sagen, es gibt ja viel zu viel Stress für ein Tier in so einer Sendung. Sind ja auch schon Pferde aufgetreten, sind ja auch schon, weiß ich nicht, irgendwelche Geier oder sowas waren da ja, glaube ich, auch schon mal. Aber ich
Ja,
muss echt sagen, dadurch, dass das Team so cool und so relaxed und entspannt ist, war das echt eine coole Erfahrung für uns. Wir hatten immer, sogar bei den Live-Shows, wir hatten es so easy, wir haben uns extra ein Wohnmobil gemietet, damit wir einen Rückzugsort hätten. Aber sie hatten eh eine super Garderobe extra für uns vorbereitet. Sie haben immer gefragt, geht's jetzt? Falco hatte sogar eine eigene Mitarbeiterin bei der Produktion, der die Wasserschüssel nachgetragen hat. Also es war echt super toll dort. Und
Ja.
ich glaube, ja, im Fernsehen kommt das gar nicht so wirklich rüber, aber jeder, der schon mal dort war, der wird wahrscheinlich bestätigen, dass das ein wirklich großartiges Team ist, die auch wirklich sehr auf das Wohl der Tiere achten.
Das ist auf jeden Fall super cool, dass du gerade die spannenden Geschichten hinter den Kulissen uns teilst. Also ist echt super. Du hast gerade deine Eltern angesprochen und da kommen wir auch zum letzten Teil des Kennenlernspiels. Wie würden deine Eltern zum Beispiel deinen Charakter anhand drei Merkmale beschreiben?
Anhand drei Merkmalen. Ich glaube, meine Eltern würden sagen, ich bin humorvoll. Dann würden sie sicher sagen, ich bin ehrgeizig. Und ich bin, was würden sie noch sagen? Hyperordentlich, kann man das sagen?
Ja, passt auf jeden Fall, ja.
Ja, also meine Eltern meinen immer, ich bin jetzt seit kurzem erst in einer neuen Wohnung und mein Zimmer war ja immer wirklich sehr, sehr fein aufgeräumt und das ist normalerweise für einen jungen Teenager ja nicht so normal.
Ja.
Und das war ich schon als Kind. Ich musste immer alles in Ordnung haben und ich konnte keine Unordnung ertragen und ja, das zieht sich halt bis jetzt immer noch so weiter.
Wie ist das denn? Bist du hast gesagt, du machst auch Shows. Bist du da aufgeregt oder bist du wirklich so eine richtige Rampensau, wie man sagt?
Naja, es kommt drauf an, wo. Ich glaube, jeder, der irgendwie auf einer Bühne steht, der wird mir da beipflichten, wenn du Leute vor dir hast, die du überhaupt nicht kennst, dann denke ich mir, who cares, also geh da raus und mach dich zum Affen. Wenn was passiert, passiert halt irgendwas. Da genieße ich einfach den Moment, dass man gefeiert wird. Also das schon total.
Okay.
Wenn aber jetzt zum Beispiel jemand von der Familie, ich kann zum Beispiel gar nicht abhaben, wenn Familienmitglieder wie die Oma oder sowas zu einem Auftritt kommen wollen. Da bin ich dann wirklich nervös. Also das ist dann schon ein Unterschied, weil die kennen einen natürlich und ich finde, in gewisser Art und Weise ist man ja, wenn man auf der Bühne steht, eine Rolle. Also da ist man nicht unbedingt man selbst, sondern ich würde mich so, wie ich mich auf der Bühne bewege, im Alltag nicht bewegen und auch nicht das Zeug anziehen, das ich da auf der Bühne anhabe und lauter so Sachen. Aber man
Ja,
sucht sich halt dann, glaube ich, Musik aus, die man gern hat und dann ja, ist es eigentlich wie abtanzen, sage ich jetzt mal. Und das ist irgendwie, wenn man dann seine Eltern daneben dran stehen hat, schon komisch.
so dass man das Gefühl hat, dass die Familie einen jetzt noch mal einen ganz anderen Blickwinkel sieht,
Ja,
also dass du
genau,
einfach ganz
ja.
anders bist, als man zu Hause
Ja,
wäre.
absolut, ja. Und das denke ich mir dann immer, ich weiß nicht, finden mich die jetzt gut, wenn ich mich da so präsentiere? Weil auf der Bühne ist man, glaube ich, schon ein bisschen ein Egoist, damit man funktioniert. Also da muss man schon ein bisschen präsenter sein und wirklich einfach da sein. Und das bin ich so im normalen Leben eigentlich gar nicht. Ich bin eher zurückhaltend und ruhig und gelassen und genau, so wie du sagst, das finde ich dann halt, glaube ich, aus der Sicht der anderen Familienmitglieder, die denken sich, was ist jetzt mit dem los? So ist der ja gar nicht. Aber es macht halt einfach Spaß, auf der Bühne zu stehen. Und ich finde, es gibt auch einen Unterschied zwischen einfach nur eine Show geben und ein Turnier gehen. Also ich darf ja leider mit Falco, der hat ja keine FCI-Papiere, darf ich ja leider keine Weltmeisterschaft starten. Aber wir dürfen trotzdem an unser höchstes Turnier, das ist dann die Craft, das ist so die weltgrößte Hundeausstellung. Weiß nicht, ob du die kennst. Findet einmal im
Habe ich
Jahr.
schon mal gehört,
Also
ja.
es ist wirklich ein Riesenevent, das findet einmal im Jahr in England statt, in Birmingham. Und das ist wirklich, also du brauchst du 3, 4 Tage, bis du durch die ganzen Hallen durchgegangen bist. Und dann haben die dort eine riesen Show-Arena. Das Ganze wird live im Fernsehen in England übertragen, live auf YouTube übertragen. Also das schauen wirklich Milliarden Menschen. Das ist unglaublich. Und auch Nicht-Hundebesitzer schauen sich das in England an. Und das ist für uns dann
Ja.
so quasi die höchste Anerkennung, die wir abseits der WM erreichen konnten. Und wenn ich dort beim Turnier bin, natürlich, das ist ganz was anderes, weil du wirst halt bewertet. Und ich finde halt, wenn du jetzt eine Fachjury da hast, die ganz genau weiß, der Trick ist schwer oder der Trick hat gerade nicht funktioniert oder jetzt hat er zu viel geholfen, das ist bei einem Auftritt alles völlig wurscht. Wenn ich gute, schwere technische Sachen auf einer Showbühne zeigen würde, denken sich die Leute, das ist ja langweilig. Also wer zum Beispiel mit Kopf weg von mir arbeiten, das Falco Kopf wegnimmt von mir, woanders hinschaut und dann Tricks zeigt, denken sich die Leute, ja, jetzt steht der Hund halt in die falsche Richtung. Aber die Fachjury, die sagt, wow, cool, super. Und das macht dann immer auch so ein bisschen eine Schwierigkeit aus, wo ich mir denke, ist es für die Jury jetzt gut, hat es aber trotzdem noch einen Unterhaltungseffekt. Und da bin ich schon nervös. Also Turniere, deswegen starte ich auch mittlerweile keine Turniere mehr, weil mir macht das Auftreten auf einer normalen Bühne einfach mehr Spaß.
Jetzt müssen wir natürlich einmal wissen, wie bist du überhaupt zu Falco gekommen oder wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Hattet ihr in der Familie schon immer Hunde? Wie lange hast du Falco schon? Wie alt ist er ja mittlerweile? Weil es ist ja auch schon fast 8 Jahre her, wo das Supertalent war, wo du dabei warst. Genau, wie sieht's da aus?
Also das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich wollte ja nie einen Hund haben. Ich war so der Einzige in unserer Familie, wobei Mama eigentlich auch gesagt hat, nein, wenn ein Hund ins Haus kommt, dann ziehe ich aus. Und ich hatte als Kind eigentlich immer Angst vor Hunden. Also ich weiß nicht, ob ja, vielleicht ist das auch in gewisser Art und Weise normal bei Kindern. Ich habe einen Hund auf der Straße gesehen, der kam mir entgegen und ich habe einfach einen riesen Bogen gemacht. Und wenn es irgendwie noch ein lauter Hund war, der gebellt hat, dann habe ich sowieso Straßenseite wechseln wollen. Also das war ganz heftig. Und meine Eltern, man macht das ja teilweise, dann geht man mit den Kindern halt so ins Tierheim, Tiere anschauen, haben uns da immer mitgenommen und da waren halt dann wirklich heftige Hunde, die natürlich Verhaltensstörungen ohne Ende teilweise auch hatten, die an die Käfige gingen und wirklich Radau gemacht haben. Und da war ich dann komplett traumatisiert und habe gesagt, na, sowas können wir uns doch nicht in die Familie holen. Und ich glaube, ich war 8 oder sowas, wo ich gesagt habe zum ersten Mal, dann ziehe ich auch aus, dann packe ich meine Sachen, wenn ihr einen Hund holt und gehe. Weil ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, weil wir hatten noch nie einen Hund in der Familie, wie die kommunizieren, also Körpersprache oder sowas. Das wusste ich nicht, dass ein Haustier mit Körpersprache kommuniziert mit mir und ich da eigentlich gefragt bin, dass ich das lesen kann und lerne. Das hat mir niemand erklären können. Das habe ich alles erst dann durch den ersten Hund gelernt. Und dann war das so, dass wir Welpen schauen waren. Wir wollten unbedingt einen Border Collie. Also mein Papa wollte zu dem Zeitpunkt einen Border Collie, weil er meinte, wir sind so aktiv und wir müssen unbedingt was gemeinsam miteinander machen. Und wir gehen ja immer wandern und hin und her und dort und Hundesport möchte er betreiben. Und ich dachte mir, okay, dann ist es halt dein Hund. Hol dir einen Border Collie, mach was mit dem. Und da waren wir bei einer Züchterin. Die hat uns aber dann keinen Hund gegeben. Die hat gesagt, sie haben kein Haus mit Garten, deswegen bekommen sie von mir keinen Hund. Das ist eine, ich weiß nicht, wirst du wahrscheinlich auch öfter schon mal gehört haben, dieses Züchter einen Hund nur dann abgeben, wenn man ein Haus und einen Garten hat. Ja. Das ist für mich immer nicht verständlich. Und die hat uns dann eben gesagt, bei uns gibt für sie keine Border Collie. Wir haben eben in Wien nur eine Wohnung. Ist eh gut gesagt, ist eh ziemlich groß und noch ein kleiner Garten ist mit dabei. Aber es ist halt doch in der Stadt. Und ja, die hat dann eben gesagt, wir kriegen keinen Hund. Und dann so 2 Wochen später sind wir auf den Bauernhof gefahren. Haben wir irgendwo in der Zeitung, glaube ich, war eine Anzeige. Der Papa hat die Anzeige entdeckt und sind wir eben auf diesem Bauernhof und dort waren halt dann, ich glaube, 12 Border Collie Welpen waren das. Und ich habe mich da am Anfang gar nicht reingehen getraut. Und ja, meine Eltern waren da drin und mein Bruder war da drin und dann haben sie gesagt, ja, weil ich so zurückhaltend bin und keinen Hund haben möchte, darf ich mir aber jetzt aussuchen, welcher Hund jetzt kommen wird. Das war dann so, dass mein Papa am Boden saß eben bei den Welpen und Falco kletterte auf ihn drauf. Und in dem Moment hat Falco ihn meinen Papa angepinkelt. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn ihr einen Hund haben wollt, dann nehmt ihr den, weil der dreht euer Leben richtig um. Ja, ich wusste halt zu dem Zeitpunkt nicht so, dass er mein Leben umdrehen wird. Aber ja. Das war dann so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wir nehmen jetzt den. Und ich glaube, wir haben ja alles falsch gemacht, was man nur irgendwie falsch machen kann mit einem Welpen am Anfang. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, wir waren wirklich spontan auf diesem Hof und der hat gesagt, ja, die sind jetzt schon 10, 12 Wochen sowas in dem Dreh, die müssen jetzt eigentlich schon weg und die müssen sie jetzt gleich mitnehmen. Wir haben uns gedacht, um Gottes Willen, kein Futter zu Hause, kein Hundenapf, kein gar nichts, kein Bett, also wirklich, wir hatten null. Und es war, glaube ich, schon so 17 Uhr und dann haben wir den Hund halt einfach reingepackt ins Auto. Ich war voll distanziert, habe den nicht berührt, habe mich nicht interessiert. Und ja, dann war aber zu Hause, also sind wir noch schnell noch zum Fressnapf gefahren, haben dort noch so die Grundausstattung im letzten Moment 5 Minuten vor Ladenschluss geholt. Mit weiß ich nicht, Gott. Schon. Ach ja, also wirklich, so wie man sagt, niemals so machen. Es war echt unsere erste Hundeerfahrung. Ja, und dann am nächsten Tag waren meine Eltern arbeiten. Mein Bruder lang in der Schule und ich war der Erste, der dann halt von der Schule zu Hause war. Und ich musste mich dann irgendwie mit dem auseinandersetzen. Ich musste dann erstmal ein paar Lackerl aufwischen und dann mal mit ihm rausgehen. Ja, und das, das war so für mich dann so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, also das ist eigentlich ein richtiges Lebewesen, der kommuniziert mit mir, der schaut mich an. Das ist ja beim Border Collie auch noch so eine Sache, der hat ja einen intensiven Blick. Und da war ich dann echt voll fasziniert und dachte mir, wow, also das ist anders, als ich es bis jetzt kennengelernt habe. Der saß vor mir und hat mich angehimmelt, obwohl er mich nicht kannte. Und ich dachte mir, wow, das ist auch richtig cool, das mag ich, das find ich sympathisch. Und ja, dadurch, dass ich eben die meiste Zeit mit Falco verbringen musste nach der Schule, gezwungenermaßen, habe ich dann halt angefangen, dass ich mir so ein paar Sachen raussuche, so ein paar Tricks wie Pfote geben und Sitz und Platz habe ich halt ein bisschen mit ihm geübt. Und wir haben so total viel Spaß beim Training gehabt, weil er einfach so schnell gelernt hat. Ja, und seitdem ist es eigentlich mein Hund, weil ich dann gesagt habe, nein, ich gehe jetzt schon in der Früh die erste Gassi-Runde und ich gehe auch nach der Schule und gehe nochmal länger und länger und länger. Und ja, so hat sich das eigentlich bei mir erst so richtig entwickelt. Und das ist jetzt doch mittlerweile schon, bekommen haben wir ihn 2010. Also 11 Jahre ist es jetzt her.
Mhm.
Ja.
Eine unglaubliche Story, die kann man sich ja wirklich nicht ausdenken.
Ja, aber ganz lustig eigentlich, so im Nachhinein. Und,
ja, vor allem, was dann sich daraus entwickelt hat, das ist ja, also da gibt's ja nichts Vergleichbares.
Ja, also wir haben ja gestartet, schon normal mit Hundeschule und so dann, da war auch ich das erste Mal und habe dann gemerkt, oh, eigentlich kann mein Hund ja schon recht viel und so haben wir eigentlich so richtig losgelegt, dass wir dann ja gar nicht wirklich auf Richtung Show gingen, sondern eher nur mal auf die normalen Turniere. Ich habe halt einfach das Glück gehabt, dass der Falco so schnell lernt und wir einfach ein so cooles Team geworden sind durch dieses gemeinsame Lernen. Er hat ja was gelernt, ich habe was gelernt und ich glaube, das hat total viel bewirkt in uns und das war extrem bindungsstärkend, diese Beschäftigung miteinander. Und wir hatten halt dann das Glück, dass auf unserem ersten Turnier, da war Falco ein halbes Jahr alt, waren wir in so einer Beginner-Trick-Dog-Klasse, also so einer Trick-Dog-Competition war das. Und da war eine in der Jury, die Anna Oppler-Samirtl, das ist in Österreich so eine der besten Tiertrainerinnen, die wir haben. Die hat schon mit Alligatoren für Filmen gearbeitet, die hat Löwen trainiert, also die kann jedem Hund irgendwie was lernen oder jedem Tier eigentlich irgendwas lernen. Mhm. Ist wirklich mein großes Vorbild immer noch. Und die saß da in der Jury und die kam nach dem Turnier zu mir und hat gesagt, ihr habt eine große Zukunft vor euch. Und das war wieder so ein Satz, der hat mich halt natürlich total beeinflusst und dass das von der kam, dass die sagt, wow, macht weiter, ihr seid echt cool. Das hat mich natürlich dann total gefreut. Und ich glaube, das war auch so ein ausschlaggebender Punkt, warum ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt weiter und ich möchte nochmal auf ein Turnier gehen und nochmal und nochmal und nochmal was erreichen.
Und wenn man sich dann überlegt, dass ja vor einem halben Jahr, dass du dann im Auto saßt und eigentlich distanziert neben den Hund saß und dachtest, ja, eigentlich will ich gar keinen Hund und dass sich das dann schon so angebahnt hat, dass da vielleicht wirklich was Großes raus werden kann, war natürlich absolut, also was für eine Story. Ich kann es gar nicht glauben, dass das so am Anfang lief. Du warst so mit der Einzige aus der Familie, der gar nicht unbedingt einen Hund haben wollte und heutzutage bist du da ja Feuer und Flamme und das ist ja absoluter Wahnsinn.
Ja, also hätte ich mir damals natürlich auch nie erträumt, dass das so weit kommt. Oder dass ich überhaupt mal Hundetrainer werde. Also hättest du mir das mit 14 gesagt, hätte ich dich ausgelacht.
Ja, und dann warst du so in der ersten Zeit mit Falco auf Turnieren unterwegs, hast immer ein bisschen mehr trainiert, wurde wahrscheinlich im Laufe der Jahre dann immer intensiver. Und wie war so deine typische Zeit vor dem Supertalent? Und wann hast du die Entscheidung getroffen, dass du sagst, okay, wir bewerben uns da und fahren dahin und gucken, was passiert?
Also ich glaube, so ganz normal war es bevor wir Falco hatten. Ich war halt in der Schule und ich habe halt da, wie ich vorher schon gesagt habe, eben Schwerpunkt Musik gehabt. Also ich hatte wirklich, ich glaube, 11 Stunden zusätzlich Musikunterricht die Woche noch, war aber immer in einer echt coolen Schule. Also mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich war einer der wenigen Jungen, die gerne in die Schule gingen, einfach weil die Musik dort so cool war und mir das Musizieren so Spaß gemacht hat. Und wir hatten auch durch die Schule so Möglichkeiten, Auftritte zu machen. Wir hatten einmal im Jahr ein Musical-Projekt, wo wir 3 Wochen lang für ein Musical geprobt haben, das dann so wirklich aufgeführt wurde, auch vor echtem Publikum, die Eintritt bezahlt haben und lauter solchen Dingen. Und ja, ich habe mich halt dann ganz normal nach der Schule mit Freunden zum Lernen und Quatschen und irgendwas Unternehmen getroffen. Oder war dann eben bei meinen anderen Kumpels im Zirkus, wenn die irgendwie in der Nähe waren, durfte dann dort auch Auftritte machen. Also das auf der Bühne stehen, das kannte ich schon von der Zeit quasi.
Ah, okay.
Also da habe ich schon ganz, ganz, ganz viel gelernt, muss man auch sagen, was Bühnenpräsenz betrifft und auch Professionalität. Also ich glaube, allein nur durch Supertalent wüsste ich jetzt nicht, wie ich dann danach die Zeit geschafft hätte, weil wenn du zu einem Veranstalter gerufen wirst, das ist ja, der erwartet ja irgendwas von dir. Und
auf jeden Fall.
Ich glaube, wenn ich diese Zeit davor vom Supertalent nicht schon diese ganzen Erfahrungen gesammelt hätte, dann wäre unsere Karriere nach dem Supertalent auch schnell wieder bergab gegangen und es wäre nicht wirklich was passiert. Also von dem her, das ist war schon ein wichtiger Punkt. Und ja, wo dann Falco da war, hat sich eigentlich ab dem Zeitpunkt alles nur noch um ihn gedreht. Also das war, jetzt geht's nur noch um den. Und nachmittags hatte ich keine Zeit mehr für Freunde, sondern da war nach der Schule dann wirklich nach Hause schnellstmöglich, damit ich dann meine großen Runden gehen kann. Und ich war wirklich eine Zeit lang, ich glaube jeden Tag 4-5 Stunden am Nachmittag mit dem draußen und habe gesagt, komm, wir spielen, wir trainieren, wir machen das und dort. So, zwischenzeitlich gab es sicher auch mal eine Zeit, da habe ich den auch ein bisschen überfordert, da war sicher zu viel, aber mein Ehrgeiz, ich glaube, das war so nach dem ersten Mal Turnier gewinnen, war dann auf einmal bei mir voll Ehrgeiz da und da habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir das nächste Turnier gewinnen und das möchte ich wieder gewinnen. Mhm. Und ich habe halt Gott sei Dank wirklich mit dem Falco einen Hund, der extrem gut kommuniziert, also der hat eine extrem deutliche Mimik und Körpersprache und der hat mir das ganz gut dann immer gezeigt, dass ich jetzt zu viel mache oder zu viel verlange. Und ja, aber das war so dann der normale Alltag quasi vor dem Supertalent. Und nachmittags halt nach Hause und dann hat sich alles um meinen Hund gedreht. Und am Abend war er dann kuscheln zu Hause und dann noch bürsten und das noch. Und also wirklich, der ganze Alltag hat sich nur noch um Falco gedreht. Und ja. Seit dem Supertalent hat sich das natürlich komplett, also eigentlich nicht komplett geändert. Was halt jetzt weggefallen ist, ich habe die Möglichkeit, dass ich es jetzt zum Beruf machen kann. Also das ist so die schönste Nebensache, denke ich jetzt mal, die das Supertalent gebracht hat, weil ich war 2013, war ich im letzten Schuljahr. Das heißt, ich hatte dort gerade meine Matura. Das war, glaube ich, auch 2-3 Monate vor meiner Matura. Also ist ja in Deutschland ist das Abitur. Und das habe ich natürlich noch fertig machen müssen. Wobei meine Schule war da echt so locker, die haben gesagt, mach jetzt nur noch die Fächer, in denen du auch wirklich deine Matura machen möchtest. Die anderen Fächer kannst du schon sein lassen, ist eh schon wie vorbei, das Schuljahr, lass es einfach sein. Konzentrier dich auf das Wesentliche, konzentrier dich auf deine Prüfungen, aber sei wirklich da. Ich durfte auch teilweise von unterwegs lernen, Prüfungen von unterwegs machen, weil wir dann natürlich doch nach dem Supertalent von einem Auftritt zum nächsten unterwegs waren. Und das ist ja eigentlich europaweit, also Deutschland, Österreich, Schweiz auf jeden Fall war es da so in der Anfangsphase. Und ja, wie kam ich eigentlich zum Supertalent? Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mich da wirklich einfach so just for fun angemeldet. Also das war nicht wirklich was geplantes, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich dort performen und siegen, sondern es war wirklich rein, weil ich dachte, ich habe einen coolen Hund.
Ja, und dann hast du einfach gedacht, ah, das hört sich ganz spannend an, ich versuch's einfach mal. Und wie war das? Hast du dann auch beim ersten Auftritt, den du hattest, das war ja dann quasi wie so ein Casting, hattest du dir da genau schon vorgestellt, was du zeigen willst? Oder bist du da so einfach mit einem guten Gefühl hingefahren und hast einfach gestartet mit dem, was du mit Falco immer so machst? Und die waren dann direkt begeistert.
Also sie wollten immer schon wissen, was wir tun, also was wir zeigen werden, und das kann ich nicht. So richtig vorgeplante Choreografien liegen mir einfach nicht. Weil ich finde, es kommt immer darauf an, welches Publikum ist da. Für Kinder zeigst du was ganz was anderes als wie für Erwachsene. Und ich finde, es kommt immer sehr aufs Feedback drauf an. Ich habe ja, wenn ich so eine Show gebe, sage ich, müssen es circa 15 Minuten. Und ich merke so beim ersten Lied, das ist für mich immer so mein Aufwärmen auf der Bühne. Und da merke ich immer schon, was geht jetzt gerade, was geht nicht. Und daraufhin passe ich das eigentlich an. Falco hat ja ein riesen Repertoire an Tricks und das wollten die vom Supertalent sehen. Also bei der Anmeldung wollten sie halt schon wissen, wie die Performance aussehen wird. Und ich habe ihnen dann halt einfach, ich glaube, diese 200 Tricks da abgefilmt im Garten, irgendwie so schon in der Dämmerung. Und habe dann denen ein total schlecht geschnittenes Video geschickt. Und sie haben gesagt, ja, aber das kannst du alles nicht machen. Das dauert über eine halbe Stunde und hin und her. Und ich habe gesagt, ja, ich werde einfach improvisieren. Gebt mir eine Musiknummer, die ihr gut findet, die ich zeigen darf, die von den Rechten her klappt. Und dann werde ich einfach drauf improvisieren. Dann hatten wir ein Casting online. Und dann haben sie gesagt, okay, du darfst direkt vor die Jury. Wir haben da in 2 Wochen Jury-Casting in Wiesbaden waren wir da, glaube ich. Und haben sie uns da eben eingeladen. Das war eigentlich ganz lustig, weil sie gemeint haben, es gibt für Hunde oder für Tiere gibt es allgemein immer eine Probe, weil die müssen sich ja erst akklimatisieren. Da habe ich gesagt, ja, ist für mich ganz gut, weil ich brauche einen Teppich, möchte mal wissen, wie der ist von der Haptik her, also auch der Hund sich dran gewöhnt. Und habe ich halt, glaube 20 Sekunden das Lied abspielen lassen, habe gesagt, Lautstärke passt so, habe ein, zwei Tricks gezeigt und alle waren so, wie, das war's jetzt? Das war seine Probe. Weil es ist so Proben ist für mich immer recht unnötig, weil das ist verschwendete Energie, sage ich immer dazu, für den Hund.
Ja, ja.
Dann habe ich gesagt, gut, das passt für mich. Wann ist der Auftritt? Dann haben sie gesagt, ja, in 2 Stunden circa. Wir gehen jetzt noch eine Runde Gassi, waren irgendwo noch am Wasser da hinten, hinterm Theater. Falco voll dreckig auf die Bühne gekommen, wie er halt so ist. Und ja, dann habe ich halt einfach zu der Musik, sie haben mir halt 2 Minuten, glaube ich, gegeben, habe ich einfach ein bisschen improvisiert. Ja.
Mhm.
Das war, finde ich, auch unser bester Auftritt. Also das Casting ist ja immer so, ist ja ganz oft so. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich finde ja immer, wenn du so Sendungen schaust, das Casting, da ist halt noch keine Beeinflussung vom Sender da, weil da hast du wirklich deine eigene Sache mit, hast du deine eigene Musik meistens und alles, was dann in die Live-Shows geht, das ist halt dann mit Choreografen verbunden und Kostümen von ihnen verbunden und da musst du dann das machen und da musst du dann das zeigen und da musst du dich so bewegen und das ist dann schon nicht mehr so echt, finde ich.
Ja, das stimmt. Wie viele Auftritte waren das dann für dich insgesamt, also bis zum Finale?
Also beim Supertalent waren es einmal Casting, dann einmal Halbfinale und einmal Finale. Also es waren 3 Auftritte insgesamt.
Ja. Und dann hast du am Ende gewonnen.
Genau, ja.
Und was gab es zu dem Zeitpunkt da dann für ein Preisgeld?
Also es gab einerseits den Preis, in Amerika aufzutreten, in einer, also sie verkaufen sie immer so, als kriegst du eine eigene Show in Las Vegas. Im Endeffekt ist es nur ein Auftritt in irgendeiner Zaubershow in Las Vegas. Also du hast nämlich 3 Minuten oder so. Das habe ich leider nie gemacht, weil wir zu dem Zeitpunkt hatten wir immer Angst, dass wir so weit fliegen mit einem Hund, quasi also 12 Stunden nach Vegas oder so, mit Hund in der Box unten. Das habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Auf den Preis verzichte ich. Mittlerweile waren wir ja schon öfter in Amerika, also mittlerweile geht es mit dem Fliegen bei uns ganz gut. Und ja, natürlich die Siegessumme, also es gab ja 100.000 Euro zu gewinnen und ich meine, ich war 17 Jahre alt, mit 17 ja. Jahren 100.000 Euro in der Tasche haben, das ist schon, also verhältnismäßig zu Freunden in demselben Alter wirst du ja dann reich, also das ist schon heftig.
Auf jeden Fall. Und daraus hast du dann dir deine Selbstständigkeit aufgebaut. Zu Beginn hast du einen Verein gegründet, habe ich gesehen.
Mhm.
Und jetzt heißt es heute School of Dog. Und das ist ja wirklich eine Hundeschule, die du dir aufgebaut hast. Wie waren da so die ersten Schritte, die du gemacht hast? Vor allem dann auch nach dem Supertalent. Du hast ja schon gesagt, du bist dann viel rumgekommen, hattest natürlich unglaublich viele Anfragen aus aller Welt sogar. Und wie war so die Zeit danach?
Ja, es war eigentlich ganz lustig, wie sich das entwickelt hat, weil ich habe nach dem Supertalent direkt mal bei uns in der Hundeschule, wo wir halt damals noch Mitglied waren und einfach so trainiert haben, habe ich einmal einen Workshop zum Thema Tricks gegeben. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin nach diesem Workshop ins Auto gestiegen und habe geweint und habe zum Papa gesagt, ich mache das nie wieder, ich möchte nie wieder unterrichten. Die Leute machen einfach nicht das, was ich ihnen sage. Und mir hat das immer so leid getan dann für die Hunde, weil die Hunde stehen verwirrt vor ihren Menschen und die Körpersprache passt nicht zusammen, was der Mensch sagt und aber zeigt. Und ich war dann echt schockiert, weil ich den Leuten gesagt habe, mach das so und sie machen es nicht. Natürlich war ich da einfach noch viel schüchterner und konnte mich da noch nicht so durchsetzen oder das auch noch nicht so wissenschaftlich fundiert erklären, warum das so ist. Das waren halt einfach meine Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe. Und dann war für mich das Thema eigentlich Unterrichten abgehakt. Also da wollte ich dann damit nichts mehr zu tun haben. Habe aber dann für mich selbst eine Halle gesucht, wo ich trainieren kann. Ich wollte einfach für meine Auftritte vorbereitet sein. Ich möchte einfach auch mit Lichttechnik und mit guter Tontechnik üben, dass sich die Hunde eben daran gewöhnen. Und ja, eigentlich habe ich für mich so eine alte Lagerhalle, eine alte Scheune wollte ich da haben. Und wir sind dann fündig geworden, so circa 80 Kilometer von Wien entfernt, also von dort, wo ich wohne, von Wien entfernt, haben wir dann eine alte Tennishalle gefunden, also keine riesige, mit mehreren Plätzen, sondern nur ein Tennisplatz drin, das war, glaube ich, auch mehr so Privatnutzung von irgendeinem reichen Mann, und die war halt schon sehr heruntergekommen und günstig. Und das war dann so, dass ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt die 100.000 Euro da auf der Seite, das reicht natürlich jetzt nicht, um eine Halle zu bauen oder was Schönes zu kaufen oder sowas, aber ich habe mir um das Geld einen schönen Kunstrasen gekauft und habe gesagt, ich nehme jetzt diese Trainingshalle und mache da für mich einfach ein schnuckliges Trainingscenter, wo ich einfach jederzeit, auch wenn ich um Mitternacht mal trainieren möchte, dorthin fahren kann und sagen kann, so, jetzt übe ich einfach mal was und probiere was aus oder kann ja auch was zum Filmen sein oder sowas. Und Ich habe da einmal, glaube ich, irgendwas auf Facebook gepostet aus der Halle. Mein erstes Training habe ich gefilmt und habe das gepostet. Und dann kamen halt Kommentare ohne Ende. Wow, das sieht ja toll aus. Und kann ich mal mit dir trainieren? Und habe ich halt mit einer Bekannten einmal ein Training gemacht. Und die war so begeistert, dass sie dann ihrer Freundin gesagt hat, du kannst vielleicht mitkommen, wenn die das nächste Mal kommt. Und dann sind die auf einmal zu zweit gekommen, hat die wieder weitererzählt und waren die auf einmal zu viert da. Und dann hat sich das irgendwie so wöchentlich ergeben, dass die immer nach meinem eigenen Training haben die gesagt, ja, jeden Dienstag komme ich dann wieder, mach mal wieder was. Und das war dann irgendwie so eine Gruppe, die übrigens heute noch zu mir kommen, also die sind seit Anfang an da, haben natürlich auch schon mehrere Hunde, die machen mittlerweile auch Auftritte für mich, wenn es irgendwie Terminkollisionen gibt. Und so hat sich das irgendwie entwickelt, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist dann zu viel, jetzt möchte ich irgendwie eine zweite Gruppe machen. Und dann war es halt genauso weiter und hat sich so weiterentwickelt. Und mit denen hat es aber irgendwie Spaß gemacht, weil die waren wirklich offen für alles und neugierig und hatten in dem Bereich noch gar nichts gelernt. Und von dem her war das eigentlich ganz gut, dann mit denen zu beginnen. Und dann eben ab, ich glaube, der vierten Gruppe habe ich gesagt, so, ich muss das jetzt strukturieren und ich muss jetzt irgendwie auch Geld dafür verlangen, weil ich meine, ich nutze da jetzt meine Halle, ich zahle dafür, ich heiz die, ich brauche Strom. Dann finanziere ich mir halt meine Halle damit, mit diesen paar Trainingsstunden. Das kam irgendwie so gut an, habe ich dann eben mit meinem Papa den L&F Hundeverein gegründet. Und Mitglieder waren eigentlich nur wir zwei, also nur mein Papa und ich. Und es war nichts Gewinnbringendes oder so, es war einfach kostendeckend für uns. Und so habe ich aber dann eben begonnen, dass ich sage, das ist eine Hundeschule. Und ja, es hat sich dann immer weiterentwickelt, dass es dann doch viele Gruppen waren und ich dann jeden Tag eigentlich unterrichtet habe dort. Und das ist natürlich, 80 Kilometer sind jetzt nicht weit, aber wenn du jetzt dann jeden Tag unterrichtest, bis um, sage ich mal, 9 oder 10, bis du dann mit deinen eigenen Hunden hinterher noch was gemacht hast, dann kommst du dort um 11:30 weg, sage ich jetzt mal, oder aufräumen oder sowas, und dann bist halt doch jeden Tag erst um 12:30 in der Nacht quasi zu Hause in Wien. Und dann, wenn jetzt jeden Morgen wieder aufstehen, es war mir dann einfach irgendwie zu viel. Und da habe ich dann irgendwie die Notbremse gezogen und habe gesagt, so, mein Kirchenverein, das muss ich jetzt lassen, aber ich möchte die Hundeschule weitermachen, das hat ja unheimlich viel Spaß gemacht. Und habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach was in Wien. Das ist natürlich ein riesen anderer Kostenfaktor gewesen. Wien ein Grundstück finden oder eine Halle finden, wo man trainieren kann, war halt eine Challenge. Aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt, das war 2016, ich mache das jetzt als Firma. Ich möchte es gewinnbringend machen, ich möchte davon leben können. Die Auftritte sind ja eh auch noch da, also mit den Auftritten kommt man auch gut über die Runden. Und habe dann halt einfach begonnen, dass ich sage, jetzt ist es eine Firma, das heißt, ist immer noch die School of Dog ja quasi, und ja, es entwickelt sich super. Also ich plane jetzt gerade aktuell schon wieder die nächste Vergrößerung. Wir werden dieses Jahr im Sommer in eine noch größere Halle ziehen. Wir werden da zwei Trainingsplätze haben, eine Physiotherapeutin wird mit an Bord sein, wir haben einen Indoor-Swimmingpool für Hunde, Unterwasserlaufbahn, also es ist echt riesengroß wird das jetzt.
Da werde ich auf jeden Fall weiter dranbleiben und euch verfolgen. Wo kann man euch denn auf Social Media verfolgen? Also du bist natürlich auf Instagram auch aktiv.
Ja, wo nicht so aktiv eigentlich. Also ich bin natürlich auf Facebook, dort heiße ich Lukas Bratschka and Falco. Englisch, weil wir ja letztes oder vor 2 Jahren ist es schon wieder her in Amerika waren, bei America's Got Talent. Und auf Instagram heiße ich, glaube ich, auch Lucas and Falco. Auch Englisch, denke ich, ja. Ah ja, ich bin aber Social Media, ich mag das eigentlich nicht. Ich hasse Computer, ich hasse das Handy in der Hand, ich hasse dieses ständige Posten müssen. Aber es gehört halt doch irgendwie dazu. Also zum Beruf, glaube ich, ist es ja ganz wichtig und es ist ja auch für Partner auch super wichtig, dass die Werbemöglichkeiten durch uns zu haben. Aber ganz ehrlich, so unter uns, ich hasse es einfach, also, das ganze technische Zeug, ich kann damit nicht umgehen. Ich weiß nicht, du machst es ja eigentlich ja beruflich, muss man sagen, du brauchst es ja quasi, aber ich komme damit einfach nicht klar und ich kann es auch einfach nicht verstehen, wie sich Leute über Likes so freuen, dass man dann noch was postet und noch was postet, also ja, mir ist da echt der Anerkennung wichtiger.
Das ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr ehrliche Meinung, die du jetzt hier gerade unter uns ausgesprochen hast. Ups. Wir haben natürlich auch noch einige Zuhörer, die sich jetzt wundern. Okay, das ist ja interessant. Vor allem, weil man ja sagen muss, du hättest natürlich total die spannenden Geschichten zu erzählen über Social Media. Ne? Mit den Trainings, mit den Hunden und so weiter. Also von den Grundlagen, die du hast, ist es natürlich eigentlich super gut, dass man da echt viel machen könnte. Aber wenn du natürlich sagst, dass du gar nicht der Typ dafür bist, dann ja, ist es aber am Ende auch eine Möglichkeit, das so zu machen. Und ich finde es natürlich richtig spannend, wie du das gerade erzählt hast. Gleichzeitig baust du natürlich auch deine Hundeschule weiter auf. Du hast jetzt ja gesagt, du willst dich sogar noch vergrößern. Wie groß ist denn mittlerweile so dein Team, was jetzt dahinter steckt? Also wie gesagt, du hast ja ganz klein angefangen mit einem Verein, du und dein Papa. Mhm. Und dann wurde es ja immer größer und immer größer. Du hast dann wahrscheinlich auch die ersten Mitarbeiter, vielleicht Hundetrainer, die noch mit bei dir dabei sind. Wie viele seid ihr jetzt mittlerweile?
Also es sind immer variabel, je nachdem, wie viele Leute natürlich zu uns kommen wollen. Ich habe keine Fixangestellten, sondern ein Team von eigentlich 4 Hundetrainerinnen. Jetzt kommt noch ein 5. damit dazu. Und bei denen ist das so, die arbeiten halt alle auf Abruf, sage ich jetzt mal, wenn einfach viel Bedarf da ist und mehr Kurse gefordert werden, wie es aktuell durch die Corona-Zeit ja einfach so ist. Wir sind total überlaufen mit Welpen und Junghunden. Also das ist jetzt echt gerade richtig heftig. Und da können wir zu 5 sogar eigentlich nicht mehr anbieten und mehr machen. Aber das sind dann
so. Aber darf das bei euch stattfinden?
Jetzt haben wir es wirklich in die Verordnung reingebracht, dass das zum Grundbedürfnis gehört, dass man Hunde trainieren darf, um sie gesellschaftsfähig zu machen. Also das ist jetzt Gott sei Dank seit ein paar Tagen endlich in der Verordnung so verankert. Und wir dürfen sogar in einem harten Lockdown, sage ich jetzt mal, Training geben. In Deutschland ist das ja anders, habe ich schon mitbekommen.
Ja, genau. Bei uns sind wirklich alle Hundeschulen und so weiter mehr oder weniger zu, vor allem jetzt im Lockdown. Letzten Sommer waren die offen, da war es dann mit Abstand und so weiter möglich. Aber ja, du hast ja auch schon gesagt, es gibt aktuell unglaublich viele Leute, die sich einen Hund anschaffen durch die Corona-Situation. Wir merken das bei eDogs ja auch, wir sind ja eine Vermittlungsplattform. Wir versuchen den Leuten aber auch immer das mitzugeben, dass man sich wirklich gut darüber Gedanken machen soll, dass man sich gut vorbereitet, ob das wirklich der Hund ist, den man möchte, ob das wirklich die Rasse ist, die zu einem passt, die zu seinem Leben passt. Das soll auch ein bisschen dieser Podcast widerspiegeln, dass man hier wirklich aus Erfahrungen spricht, dass man sich das wirklich ganz, ganz genau überlegt, sich einen Hund anzuschaffen, weil die Corona-Situation wird hoffentlich bald ja irgendwann mehr oder weniger verschwinden und es wird alles wie vorher. Und dann ist man nicht halt jeden Tag im Homeoffice und kann nicht 24/7 bei den Hunden sein. Und dann wird's nämlich sehr, sehr interessant für viele Menschen. Mhm. Und bei uns ist jetzt gerade in Deutschland das große Problem, dass unglaublich viele sich einen Welpen angeschafft haben, aber mit denen nicht zu Hundeschulen gehen können, mit denen sie nicht mal interagieren können, mit denen sie nicht mal sich irgendwie so einen kleinen Welpentreff machen können, dass die Hunde sich einfach wirklich so ein bisschen sozialisieren, sondern oder einfach gesellschaftsfähig werden, so wie du es gesagt hast, sondern diese Möglichkeit besteht halt im Moment nicht. Und da ist natürlich jetzt auch die große Angst, dass es viele Rückläufer gibt, dass vielleicht viele Hunde im Tierheim landen und so weiter. Und das versuchen wir natürlich zu verhindern, einfach durch Aufklärungsarbeit.
Und das finde ich aber sehr vernünftig eigentlich, weil eigentlich sollten das ja die Züchter machen. Ich finde das jetzt eigentlich gerade eine gute Idee, dass das auch über eine Vermittlungsplattform so funktioniert, weil ja ganz viele Züchter einfach nur das Geld sehen. Welpenpreise sind ja auch gestiegen, das merkt man ja auch. Und es ist wirklich teilweise heftig, was für Hunde zu den falschen Menschen kommen. Kann man ja eigentlich gar nicht sagen, falsche Hunde zum Menschen, sondern es ist eigentlich immer der Mensch falsch.
Genau, die Hunde können da nichts für, ne?
Ja, also und da finde ich es eigentlich ganz vernünftig, dass man da im Vorfeld auch Aufklärungsarbeit macht. Ich kann dir aber sagen aus der Erfahrung, ich biete dir natürlich auch Beratung vor dem Hundekauf an. In 7 Jahren hat das bis jetzt erst einmal jemand in Anspruch genommen. Und selbst unser Grundlagenvortrag, also ich biete jedem, der zu so einem Kurs bei mir kommt, im Vorfeld einen Grundlagenvortrag an. Mittlerweile ist das alles online. Da können die Leute Fragen stellen ohne Ende, auch zu allgemeinen Sachen, was Hunde betrifft quasi. Wie viel Schlaf braucht ein Hund? Brauche ich für den ein Hundebett? Reicht doch eine Decke? Also ganz, ganz banale Dinge, die eigentlich dann keinem peinlich sein sollte. Und da kann ich dir auch sagen, also von meinen Kunden, da kommen vielleicht 3-4% zu diesem Grundlagenvortrag, weil sie einfach so schnell reagieren und handeln, wenn sie in Welpen sind. Ich meine, ich darf eigentlich nichts sagen, wir haben sie genauso gemacht. Wir haben uns eigentlich nichts ahnend an einen Arbeitshund genommen. Das ist ja auch nicht ohne. Wir haben uns dann auch jetzt im Nachhinein darüber informiert, was braucht der eigentlich und was muss ich mit dem machen, und waren dann eigentlich doch etwas schockiert, wo wir dann gelesen haben, was so ein Border Collie wirklich braucht. Aber ja, so geht's vielen. Und es gibt halt einige, die sich dann voll reinstürzen. Es gibt halt einige, bei denen geht es leider nicht so gut aus.
Auf jeden Fall. Ja, und ein Border Collie an sich, das ist natürlich auch eine sehr, sehr aktive Rasse, braucht dementsprechend viel Aufmerksamkeit und ist halt für viele Leute auch wirklich gar nicht geeignet, die vielleicht auch einen Lebensstil haben, der, sag ich mal, sehr langweilig, hauslastig etc. ist. Sondern du hast ja auch schon gesagt, du warst teilweise 4-5 Stunden am Nachmittag mit ihm unterwegs.
Ja.
Und man hatte am Ende das Gefühl, dass er trotzdem noch nicht müde ist. Mhm. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer als jetzt eine andere Hunderasse, wie zum Beispiel Malteser oder weißt du was nicht, der zweimal am Tag rauskommt, der dann einfach ein schönes Leben in der Familie genießt. Da sollte man sich wirklich immer die Gedanken drüber machen.
Ja, das denke ich auch. Es gibt, das hat mich sehr fasziniert, eine Kundin von mir oder eigentlich ein Pärchen, die kamen zu mir und ich habe gesagt, habe ich noch nie gesehen, was sind denn das für Hunde? Die hatten Langhaar-Whippets und die sind anscheinend irgendwie nicht anerkannt oder im FCI noch nicht anerkannt. Oder Silken Windspread, irgendwie sowas in die Richtung, sind ja anscheinend zwei verschiedene windhundartige Rassen, die einfach langhaarig sind, und gibt's in gestromt. Und ich habe gesagt, boah, das ist voll cool, das sieht voll gut aus. Und die harmonieren so gut, also die haben zwei Hunde und sind eben ein Paar, also jeweils einer passt auf den einen Hund auf, und die haben sich im Vorfeld so viele Gedanken gemacht, weil die hatten genau dasselbe wie wir, einen Border Collie, und haben gesagt, das hat einfach nicht gepasst, wir sind selbstständig, wir haben eine eigene Firma, das ging sich einfach nicht aus. Wir haben uns eigentlich durchgekämpft, das ganze Hundeleben, damit wir dem Hund das trotzdem machen, aber wir selbst waren nicht glücklich. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben gesagt, so, wir wollen trotzdem wieder Hunde haben, wir wollen einen Langhaarhund, weil der für uns angenehmer ist zum Streicheln. Wir wollen einen Hund, der schon sportlich ist und Vollgas geben kann, mit dem man auch was unternehmen kann, hundesporttechnisch, aber einen, der trotzdem entspannen kann. Und sie haben gesagt, sie wären selbst nie auf die Idee gekommen, sich Windhunde anzusehen, weil es optisch für sie eigentlich kein Hund ist, den sie haben wollen. Also sie haben gesagt, optisch wäre das jetzt nie die erste Wahl gewesen und sie wären nie in die Richtung gekommen. Aber dadurch, dass sie sich so lange überlegt haben, was genau wollen sie, welcher Hund passt genau zu ihrem Alltag, das passt jetzt wirklich so toll bei denen und das harmoniert so gut und die sind alle happy. Hunde sind glücklich, Menschen sind glücklich. Da sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass man sich da wirklich im Vorfeld so gut informiert, was man sich da holt.
Auf jeden Fall. Das predigen wir natürlich immer wieder. Vielleicht haben einige Zuhörer das schon auch jetzt als lästig angesehen, aber es ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema und es kommen natürlich auch immer wieder neue Zuhörer zu diesem Podcast dazu. Und deswegen nehmen wir das Thema einfach immer gerne mit auf. Denn bei uns ist es auch so, bei eDogs, wir verdienen nicht daran, dass irgendwelche teuren Hunde bei uns über unsere Plattform vermittelt werden, ne? Sondern wir haben auch Werbepartner im Hundebereich, was Hundefutter und so weiter angeht, und einfach durch unsere Reichweite verdienen wir Geld, aber nicht, dass wir irgendwelche Hunde verkaufen. Also wir haben irgendwie keine irgendwie Provision oder sowas daran, sondern wir bieten halt wirklich nur die Plattform an. Und arbeiten auch ganz eng mit Tierheimen zusammen, die bei uns auch alle Zusatzoptionen und so weiter kostenlos haben, was auch immer ja total wichtig ist. Wir bieten denen einen Einstellservice an, weil die machen es ja oft auch ehrenamtlich, dass die einfach die Möglichkeit haben, möglichst viele Hunde vermittelt zu bekommen. Und alleine 2020 haben wir über eDogs tatsächlich über 38.000 Tierheimhunde vermittelt in Deutschland und in der Schweiz und Österreich. Und das ist natürlich echt ein tolles Ergebnis, dass einfach Tierheimhunde, auch sogar ältere Hunde aus dem Tierheim, einen schönen Platz gefunden haben. Das ist halt uns total wichtig, weil wir sind selber auch alle Hundefreunde. Also wir haben alle selber einen Hund, die sind bei uns mit im Büro und so weiter. Und das ist einfach so unsere Intention dabei. Und da geht es nicht darum, ob irgendwelche Hunde möglichst teuer verkauft werden, ne? Weil dieses Thema, Hunde übers Internet zu verkaufen, ist ja schon, ja, so, ist immer sehr kontrovers. Es gibt immer viele Meinungen dazu, viele Kritiker, aber am Ende ist es so, ob die Leute sich jetzt irgend so einen Kofferraumwelpen holen, der irgendwo aus Fernost von so einer Hundefarm kommt und gar keine Aufklärung haben, oder das über uns holen, und bei uns sind die Inserate halt alle wirklich geprüft, händisch geprüft, wir lassen uns die Identität von den Anbietern schicken und so weiter und so fort. Das ist einfach nochmal was ganz anderes, ne? Aber das muss man natürlich nach außen kommunizieren, was halt aber trotzdem super schwierig ist. Und ja, mit der Corona-Situation sieht man ja, dass noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, weil viele sehr unüberlegt sich einfach einen Welpen holen.
Ja, das ist, also das auf jeden Fall. Merkt man dann auch irgendwie, finde ich auch, wo der Welpe herkommt. Also so wie du sagst, schon, dass alles geprüft ist und ja auch wirklich die Anzeigen komplett manuell durchschaut, passt das, ist das alles in Ordnung. Es ist ja immer so, dass teilweise auch sich einfach Leute gut verkaufen können, aber wenn man das wirklich so prüfen lässt einmal, dann merkt man da schon, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so gut, wie es sein sollte, oder die Hunde kommen irgendwie, oder es verhältnismäßig einfach viele Hunde, die vermittelt werden von diese Person oder aus dem Raum dort. Und da fällt einem dann schon noch einiges auf, was man aufdecken kann. Ich sage ja auch immer den Leuten, die sind teilweise ja sehr, sehr entsetzt, wenn ich ihnen sage, du, also von dort würde ich mir keinen Hund nehmen an deiner Stelle. Dann schauen sie mich immer total entsetzt an und dann denke ich mir, ja, später würdet sie mir danken, weil der Hund wird nicht glücklich sein, wenn er irgendwelche Krankheiten hat, und die wird es auch nicht glücklich sein, wenn ihr ständig beim Tierarzt drucken müsst.
Und das ist ja immer das große Problem, ne, dass die wirklich dann denken, die machen Schnapper, weil sie einen reinrassigen, weiß nicht, französische Bulldogge oder sowas kaufen, für nur 700 Euro, obwohl die überall gerade für 1500 bis 2000 Euro angeboten werden. Aber das Problem dahinter ist leider, dass der Hund dann oft schon entweder viel zu früh von den Elterntieren entnommen wurde, dass er sich gar nicht richtig entwickelt hat, dass er Vorerkrankungen hat, vielleicht auch erblich bedingte Sachen hat, und dass am Ende der Rattenschwanz, der dahinter ist, mit Tierarztkosten und so weiter und so fort, dass man da natürlich deutlich teurer fährt, als wenn man einfach wirklich vom geprüften Züchter oder einfach von einem Tierheim, wo die Leute wissen, was ist mit dem Hund, worauf ist zu achten, dass er einfach schon mal grunddurchgecheckt wurde, dass man da dann einfach immer viel besser fährt, ne? Und das ist halt auch immer sowas, ja, da denken die Leute, ist vielleicht eine super Idee, aber am Ende kommt es dann...
Vor allem verhaltenstechnisch wissen ja auch ganz viele nicht, was das für Auswirkungen hat, wenn der Hund von einem wirklich vernünftigen Züchter kommt. Das ist ja, was ich zum Beispiel durch meine Ausbildung auch gelernt habe, selbst die Position von einem Welpen im Bauch der Mutter gibt ja den Testosteron-Level mit. Also man weiß ja zum Beispiel, dass der Hund, der immer am obersten Weg, dass der auch dann immer die Sexbombe wird aus dem Wurf. Also da kann ich mich dann schon mal ganz sicher auf eine Kastration, wenn das ein Rüde ist, einstellen, oder was, den lasse ich dann in einer Zeit lang, wenn läufige Hündinnen in der Nähe sind, sicher nicht ohne Leinen laufen. Lauter solche Dinge sind ja eigentlich schon total beeinflussbar. Und wenn man einen guten Züchter hat, der sich für sowas natürlich auch noch interessiert, und sowas weiß, egal ob das jetzt Rassehund ist oder ein Mischlingswurf, der durch Zufall passiert ist, ja, aber wenn man sich da trotzdem als Welpenaufzüchter quasi jetzt mal dann damit auseinandersetzt und beschäftigt, dann kann auch derjenige oder diejenige dann auch gut sagen, pass auf, dieser Welpe wird so und so und der entwickelt sich so in diese Richtung, charakterlich so, würde dir empfehlen, dass du vielleicht auf den Welpen gehst, und da sollten vielleicht auch viele Leute mal Vertrauen lernen. Ich habe zum Beispiel bei unserem zweiten Hund, beim Joe, ganz gut gemerkt. Der hat eine Einstellung, der knurrt andere Hunde sehr gerne an. Der kann auf jeden anderen Hund verzichten, außer es ist eine läufige Hündin, und sagt, bleib auf Abstand durch dieses Knurren. Und das ist was, ein Verhalten, da habe ich lang damit kämpfen müssen eigentlich. Weil natürlich, wenn du jetzt mit einem Hund wie Falco, der dem alles andere egal ist, der sich nur auf mich konzentriert, nur auf mich fokussiert, überall hingehen kannst und auch auf Hundeveranstaltungen, Messen und sowas gehen kannst und hast einen zweiten mit dran, der jeden anderen Hund anknurrt, der näher als 2 Meter auf ihn zukommt, denken natürlich die Leute alle immer, super, der hat den super Falco da, und dann mit seinem zweiten Hund kann er nicht umgehen, ist ja voll der Problemhund. Im Endeffekt hat ja der eigentlich nichts anderes, außer dass der sagt, ich will keinen Kontakt mit dir, bleib auf Abstand, lass mich in Ruhe. Er geht auch nie weiter als das Knurren, also der zeigt wirklich lang durchs Knurren, lass mich in Ruhe, und im letzten Moment dreht er sich hier ab und geht. Aber das ist zum Beispiel ein Verhalten, das ist schon entstanden jetzt im Nachhinein. Durch die jetzige Erfahrung kann ich sagen, das ist beim Züchter entstanden. Ich will nicht sagen, dass das eine schlechte Zucht war. Im Gegenteil, war alles super toll. Aber Es wurde halt auf solche Verhaltensweisen zum Beispiel nicht geachtet. Der wurde immer, wir waren ja von Geburt an eigentlich jedes Wochenende dort und haben uns den Welpen angeschaut. Und so im Nachhinein betrachtet wurde der schon am Anfang, wo die Welpen noch trinken wollten bei der Mutter, immer von seinen Geschwistern verdrängt, immer nach hinten verdrängt. Mhm. Dann, wo sie größer waren beim Spielen, dem wurde immer das Spielzeug weggenommen, weil das war der kleinste im Wurf. Und die anderen haben sich vor ihn hingestellt, haben ihn nicht mehr gehen lassen, haben ihn nicht weiterspielen lassen, haben ihn aus einer Ecke nicht rausgehen lassen. Lauter solche Sachen, wo du dir denkst, ja, sind Welpen, haben jetzt ein lustiges Spiel da. Aber der kam natürlich mit der Einstellung, andere Hunde sind voll scheiße, kam der schon wirklich raus zu uns in die echte Welt, sage ich jetzt mal. Und mit der Einstellung ging er natürlich auch zum nächsten Hund und zum nächsten Hund und zum nächsten Hund. Und ich habe das nicht wirklich erkennen können, was das ist. Und ja, das war quasi auch was, das hätte uns der Züchter eigentlich schon, oder das hätte der Züchter schon verhindern können oder beeinflussen können. Und wenn ich natürlich weiß, wo mein Hund herkommt und den Leuten auch vielleicht vertraue und weiß, dass die genau alles richtig machen, ist das schon mal viel wert.
Das ist einfach die prägende Zeit bei einem Hund, ne? Also wirklich die ersten Wochen bis zur Abgabe. Und man sagt ja auch so, zwischen der 9. und 10. Woche ist es ideal, wenn die Hunde dann in ihr neues Zuhause kommen, damit dann auch diese nächste prägende Zeit, also der nächste Abschnitt beginnt und sie sich auf die neue Familie einstellen. Das hat ja auch wirklich alles Sinn und Zweck, ne? Also es ist ja nicht einfach nur irgendwie ausgedacht, die Zahl, sondern das hat ja auch wirklich was mit der Natur zu tun. Mhm. Und genau, da hast du schon gesagt, Züchter, die sich da auskennen, die nötige Erfahrung haben, die vielleicht auch aus Fehlern gelernt haben, die mal in der Vergangenheit gemacht wurden, kann man die Hunde wirklich schon in dem Fall sehr weit prägen, dass es wirklich einfach auch später nachhaltig ist, ne?
Wobei, man muss ja sagen, wir haben ja in unserem Breitengraden da schon nochmal einen riesen Vorteil. Ich war total entsetzt, wo wir in Amerika waren. Wir waren jetzt doch 2019 eine relativ lange Zeit da drüben. Wie unterschiedlich das noch ist. Also da ist es ja bei uns schon sehr, sehr fortschrittlich, was die Zucht betrifft und auch die Auswahl der Hunde. Sei es ja auch aus einem Tierschutz. Also kann ja auch sein, dass ich mir einen Hund vom Tierschutz nehme. Aber selbst da mich ein bisschen mehr damit befassen und ich sage mal, der Hund ist so arm, der tut mir leid und jetzt nehme ich mir den. Ich sage ja zum Beispiel auch, also wir haben es bemerkt eben, in Amerika haben wir teilweise Hunde gehabt oder kennengelernt, wo uns die Leute erzählt haben, ja, sie haben diesen Hund, das ist eigentlich ein Straßenhund aus weiß ich nicht wo und den haben sie jetzt gerettet und ich denke, ja, meine Güte, der Hund ist doch nicht glücklich jetzt in Los Angeles in der Stadt. Also der war 8 Jahre lang ein Straßenhund, kam anscheinend 8 Jahre lang gut zurecht. Es gibt ja solche und solche, es gibt welche, für die ist das totales Trauma und es gibt aber welche, die kommen damit gut klar. Und ich sage, dem Hund tut man jetzt nichts Gutes, wenn du den jetzt auf einmal in die Wohnung dann nimmst, in irgendwie ein kleines Apartment und dann mitten in der Stadt lebst, wo er 3 Grünstreifen um die nächsten Blöcke hat, wo er Gassi gehen kann. Der war eigentlich schon happy in seiner Zeit, wo er da war.
Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss auch jeden Hund dann wirklich individuell betrachten, wie einfach jeden Menschen, ne? Also jeder Hund ist unterschiedlich und das ist einfach total wichtig, dass man auch auf solche Dinge achtet.
Auch vielleicht so ein bisschen die eigenen Bedürfnisse zurückstecken. Eben, ich glaube, ganz auch mit den Hütehunden, wie ich jetzt habe. Es gibt ganz viele, die einfach sagen, Border Collie ist super schnell, lernt super toll, ist vielleicht super toll für den Hundesport oder dann auch noch Australian Shepherd, ist ja dann auch immer noch so eine Sache. Ich sage immer zum Beispiel, ich würde mich niemals über einen Aussie drüber trauen. Also ein Australian Shepherd ist für mich die Königsklasse der Hunde, weil die so viel reizempfindlicher sind als ein Border Collie. Und ganz viele denken sich, aber ein Border Collie ist schon recht anstrengend, ich nehme einen Aussie, weil den gibt es auch noch in schönere Farben. Gibt es ja auch noch dann die ganzen Merle-Variationen und weiß ich nicht was alles. Und ich glaube, da muss man sich selbst als Mensch auch so ein bisschen zurückstecken und sagen, oh, würde ich jetzt eher nicht nehmen, nur weil mir der Hund optisch gefällt, sondern vielleicht trotzdem mal was, eben so wie ich vorher schon erklärt habe, was suchen, was vielleicht nicht ganz so hübsch ist oder meinen Ansprüchen nicht ganz so gefällt, aber vielleicht nehme ich mir auch mal einen älteren Hund und habe den halt nur ein paar Jahre, muss man auch sagen. Aber vielleicht passt das einfach besser, auch wenn der schon graue Haare um die Schnauze hat oder was auch immer. Aber das ist auch sowas, wo ich echt sage, das sollten sich vielleicht die Menschen auch ein bisschen an der Nase nehmen und mal umdenken.
Lukas, vielen Dank für deine Einblicke. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Was hast du noch in der Zukunft geplant? Du hast ja gerade schon mal angesprochen, dass ihr euch noch vergrößern wollt. So, was hast du so in den nächsten 2, 3 Jahren noch weiteres auf dem Zettel?
Ja, also geplant ist noch relativ viel, wobei ich sage immer, ich bin eigentlich so happy mit allem, also mit meiner kompletten Lebenssituation. Ich meine, ich bin jetzt dann 25, ich kann mich echt über nichts beschweren. Es ist immer so, ich werde nach Lebenszielen gefragt und ich sage, ich bin eigentlich super glücklich mit meiner Familie, ich bin eigentlich super glücklich mit meinem Job, ich bin super happy mit allem, was so rundherum passiert. Ich habe aber trotzdem so noch ein paar so Träume und zwar, ich habe irgendwann mal vor das ist doch schon wieder ein paar Jahre her, bei einem Auftritt, den hat Martin Rütter moderiert. Und der hat mich auch gefragt, ja, was hast du jetzt so vor? Und dem habe ich dann direkt ins Gesicht gesagt, du Martin, also vor Publikum sogar, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste und ich gebe dir noch 2, 3 Jahre und dann schicke ich dich in Pension und will irgendwie so deinen Job übernehmen. Und das ist irgendwie so, glaube ich, noch mein Lebenstraum. Ich würde ganz gern eine eigene Fernsehshow haben. Irgendwas rund ums Thema Tier. Ich will mich auch mal vielleicht mit anderen Tieren befassen. Ich hatte ja teilweise schon mal die Gelegenheit, auf Pferdeevents aufzutreten und in so Pferdegala-Shows quasi. Und das fand ich auch total faszinierend. Und habe ich auch Reitunterricht dann bekommen, dort beim Warten oder bei den Proben quasi. Und also ich bin auch offen für andere Bereiche. Also das ist so noch mein großes Lebensziel, dass ich mal eine eigene Fernsehshow bekomme. Auch wenn man sagt, ja, Internet ist besser und das Fernsehen, das ist so am Absterben, aber für mich wäre das immer noch so das Ziel. Und so gerade richtig in der Planung ist natürlich die Vergrößerung der Hundeschule. Also wir kommen wirklich in ein großes Trainingscenter in Wien. Und werden natürlich dann auch dort ein mehr Kursangebot machen können. Also ich bin jetzt eh schon die ganze Zeit in dieser Corona-Zeit, wo es weniger zu tun gibt, weil wir doch mit Ausgangsbeschränkungen abends ja zu tun haben, habe ich ganz viele Online-Fortbildungen auch machen können. Das ist ganz interessant. Und so mein Herzensprojekt in diesem Jahr wird, glaube ich, meine erste Live-Show sein, sofern sie denn stattfinden darf. Bin ich jetzt schon doch ein paar Jahre am Planen, wo ich mir wirklich Gäste einlade, die mich schon in diesen letzten 11 Jahren Falco-Weg begleitet haben und die mich fasziniert haben und deren Arbeit ich sehr schätze, die lade ich mir alle in einer Live-Show ein und die sollen dort ihre Arbeit präsentieren, ihre Shows zeigen können und das ist quasi, eigentlich wird diese Show so ein Durchlauf der letzten 11 Jahre, die ich mit Falco so hatte. Und darauf freue ich mich sehr. Also das ist schon auch sehr emotional, was ich da aufarbeite, weil es natürlich schon so in Richtung Ende Falco geht, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also der wird 12 dieses Jahr. Es geht ihm gesundheitlich gut, muss man echt auf Holz klopfen. Aber trotzdem ist es jetzt natürlich in einer Zeit, wo ich sage, jetzt muss man einen Gang runterschrauben, jetzt muss ich aufpassen, jetzt ist es nicht mehr ganz so leicht. Dann wieder Shows zu geben oder dorthin zu reisen und das zu machen. Und es geht alles nicht mehr so aus dem Handgelenk, sondern jetzt sage ich, wenn ich lang was von ihm haben möchte, muss ich jetzt schon viel mit Physiotherapie arbeiten und schauen, dass er halt wirklich fit bleibt und gesund bleibt. Aber trotzdem ist das halt für mich dann so alles, was wir gemacht haben, also was ich von meinem Falco gelernt habe, das ist ja unglaublich. Und ich sage, ohne den wüsste ich nicht, wie mein Leben heute ausschauen würde oder wo ich jetzt wäre. Und das ist natürlich dann für mich ein sehr emotionaler Punkt. Und das hat mich auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen zu Tränen gerührt, wo ich diese Show erstellt habe, weil es wirklich von Welpenalter an bis zum jetzigen Zeitpunkt ein Durchlauf durch unser komplettes Leben ist. Und wir haben ja, muss man ganz ehrlich sagen, ich sehe sie immer als Privileg. Was wir erleben durften in den letzten Jahren, ist schon einfach unglaublich.
Das war jetzt eine richtig schöne Zusammenfassung zum Schluss. Mega emotional ist es jetzt nochmal geworden, Lukas. Aber ich kann dich total nachvollziehen. Es ist ja einfach so, dass die Lebenserwartung bei Hunden ja leider nicht so
Oh
hoch
ja.
ist wie bei Menschen. Und das muss man natürlich auch im Hinterkopf haben. Auch natürlich in dem Fall, wenn man sich jetzt einen Hund anschafft, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Man muss wissen, das ist ein Lebensabschnitt. Dann und auch für sowas muss man bereit sein, wenn es
Ja.
vielleicht irgendwann zum Ende kommt. Aber toll, was du noch alles geplant hast. Also da kommt ja noch richtig, richtig viel, obwohl du ja jetzt mittlerweile schon so viel aufgebaut hast und ja auch gesagt hast, dass du in der aktuellen Lebenslage total zufrieden bist und dein Leben einfach gerade genießt, so wie es ist. Ich hoffe, dass du durch Corona natürlich nicht zu sehr eingeschränkt bist. Aber du hast ja, glaube ich, so wie man es hört, das Beste draus gemacht, auch mit Online-Coaching und Seminaren und so weiter und so fort. Das ist natürlich super cool, dass man das heute mit der heutigen Technik alles so umsetzen kann. Vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Es war eine unglaublich spannende Geschichte. Wir haben auf jeden Fall noch echt krasse Insider- und Hintergrundinformationen von dir herausbekommen, was richtig cool ist. Also ich glaube, die Zuhörer werden die Podcast-Folge richtig feiern. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, Spaß war auf jeden Fall auch bei meiner Seite. Und ich sage danke für die Einladung. War echt toll mit dir. Können eigentlich noch weiter quatschen.
Obwohl du ja tatsächlich auch im Medienbereich schon so unglaublich viele Erfahrungen gesammelt hast, das war heute dein erster Podcast.
Ja, stimmt. Erstes Mal in einem Podcast, ja.
Das ist ja auch sehr gut. Das kannst du von deiner Bucketlist dann auch schon mal streichen. Genau. Hast du für dein Leben auch schon erreicht. Ich wünsche dir alles Gute mit Falco, dass er noch möglichst lange gesund bleibt, dass bei dir natürlich alles klappt, dass deine Familie, Freunde, Bekannte alle gesund bleiben, dass deine Schule richtig erfolgreich wird. Vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Bewertet gerne den Podcast. Ihr könnt ihn auch abonnieren, liebe Zuhörer, ihr wisst es. Vielen Dank, Lukas. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis dahin.
Auch dir auch alles Liebe. Danke dir.